Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zwischenspiel, dem Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Am Mikrofon begrüßt Sie diesmal Katrin Brunner aus der Dramaturgie. Das Opernhaus ist geschlossen. Es gibt seit Freitag, dem 13. März, keine Vorstellungen, keine Proben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit zu Hause. Wir wollen in dieser Folge erfahren, was es für einen Orchestermusiker, für eine Orchestermusikerin bedeutet, plötzlich zu Hause zu sein, wo sie doch vorher Abend für Abend im Graben gespielt haben. Die Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen, aber auch zum Publikum und den Sängern auf der Bühne, das gemeinsame Musizieren kann momentan nicht sein. Eine Situation, die wir alle so noch nie erlebt haben. Als Gäste begrüße ich heute zwei langjährige Mitglieder des Orchesters, Anahit Kotikyan, Stimmführerin der zweiten Geigen, sowie Claudius Hermann, er ist Solo-Cellist. Hallo Anahit, hallo Claudius.
Hallo. Hallo.
Die beiden sind auch Teil eines erfolgreichen Streichquartetts, dem Gringolds-Quartett, benannt nach dem Primarius des Quartetts Ilya Gringolds, dem Mann von Anahit. Als weitere Gesprächspartnerin haben wir Jeanette Fischer eingeladen. Jeanette Fischer ist Psychoanalytikerin, Buchautorin und Filmemacherin und eine regelmäßige Besucherin des Opernhauses. Sie ist außerdem Mitinitiantin einer europaweiten wissenschaftlichen Umfrage, die seit dem Lockdown läuft, unter dem Titel Innenleben, Arcasa, eine Initiative zur Wachsamkeit auf psychischer Ebene in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Herzlich willkommen, Jeanette.
Danke.
Ich hoffe, dass ich das gerade richtig formuliert habe, worum es in diesem Fragebogen geht.
Ja, das ist vollkommen richtig formuliert. Uns geht es darum, wir sind vier Frauen aus verschiedenen weltlichen Regionen. Es geht uns darum, die Leute von dieser Umfrage, die sich daran beteiligen, bekommen zweimal pro Woche eine Einladung von uns mit immer denselben Fragen, dass sie die Veränderung in einem innerlichen Prozess selber beobachten können und wir das dann auch von außen beobachten können. Und jeder, der dort mitmacht, macht unter einem Pseudonym mit.
Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, wollen wir ein wenig Orchestermusik hören, und zwar einen Ausschnitt aus Puccinis La Bohème. Das waren die ersten Takte aus Puccinis La Bohème mit der Philharmonia Zürich unter Gianpaolo Bisanti. Anahit und Claudius, wann habt ihr euch eigentlich das letzte Mal gesehen? Telefoniert ihr?
Also der 13. März, Hauptprobe Othello, war unser letzter gemeinsamer Dienst. Es hatten schon andere Orchester zu dem Zeitpunkt geschlossen. Wir waren eine der letzten, die noch spielten. Wir haben auch damit gerechnet, dass es wahrscheinlich in den nächsten Tagen schließen würde. Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass wir am Abend noch die Bohème spielen würden. Hat mich auch darauf gefreut. Ich dachte, okay, das ist dann irgendwie ein schöner Abschluss für eine gewisse, noch unbekannte Zeit. Und dann, kaum waren wir von der Hauptprobe zu Hause, kam die Nachricht, dass sich der Hauptdarsteller krank gemeldet hat. Und damit war, ohne dass wir es wussten, die Hauptprobe Othello der letzte gemeinsame Dienst.
Es war ein sehr schöner Dienst, muss man sagen.
Rückblickend jetzt.
Ja, das ist so eine schöne Oper, und das haben wir irgendwie, weil alle hatten diese Frage, was passiert, was wird jetzt noch kommen, und dann ist man irgendwie empfindlicher, finde ich. Mhm. Und irgendwie war der Probenablauf so, dass wir eigentlich mit den Sängern den letzten Akt zum ersten Mal bei der Hauptprobe gespielt haben, und einfach die Schönheit von dieser Musik war wirklich herzerreißend. Mhm. Ja, ich habe auch gedacht, dass wir am Abend noch die Bohème spielen. Ich bin noch zur Billettkasse, um Karten zu holen für meine ganze Familie, weil es gab Tagskarten. Ich wollte, dass alle kommen, weil die ganze Familie war am Abend vorher in der Arabella, und dann hat mein Kollege aus der Billettkasse gesagt, die Vorstellung findet nicht statt. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Doch, ihr kriegt jetzt gerade eine Mail. Und dann bin ich zurück und habe meine Geige aus den Schrank geholt, weil ich habe schon vermutet, dass ich schon einige Zeit nicht mehr dann. Und es ist jetzt eben 7 Wochen, 6, 7 Wochen. Ich bin zum ersten Mal ins Opernhaus gekommen.
Heute.
Ja. Und Claudius habe ich eben seitdem nicht gesehen, aber wir haben auch telefoniert und einander auch geschrieben. Ja.
Ihr seid ja als Orchester ein Klangkörper, das ist ja ein sehr schönes Wort, und evoziert so einzelne Glieder, Blutbahnen, feinste Nervenzellen. Empfindet ihr jetzt so etwas wie einen Phantomschmerz?
Also eigentlich fühlt es sich für mich erstmal wie, oder es fühlte sich am Anfang wie unerwartete Ferien an. Habe auch die Zeitgenossen, die ich plötzlich hatte, auch mit meiner Frau, die sonst auch sehr viel unterwegs ist, hatten wir plötzlich Zeit, alle Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen, lange Spaziergänge auf dem Balkon zu sitzen. Also das war eigentlich auf dieser einen Ebene eine sehr schöne Zeit. Natürlich gibt es gleichzeitig auch die andere Ebene, dass man sich Sorgen macht, dass man sich Sorgen macht um die Gesundheit der Kollegen, der Familie, der Freunde, dass man sich Sorgen macht um den Arbeitsplatz, wie geht es weiter in der Oper, dass man sich Sorgen macht, wie überstehen wir das alle, auch künstlerisch, wie wird das Orchester klingen, wenn wir zurückkommen. Es ist natürlich auch irgendwo ein bisschen, kommt langsam auch die Vorfreude wieder. Wie wird das sein? Was für ein Erlebnis wird das sein, plötzlich wieder Live-Musik spielen und hören zu können? Also es sind, glaube ich, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unterschiedliche Gefühle, die da vorherrschen.
Aber wenn ihr euch das jetzt wünschen könntet, würdet ihr gerne morgen wieder anfangen, zurück in den Graben zu euren Kollegen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin noch nicht bereit, morgen anzufangen. alles, was Claudius erwähnt hat, kann ich dahinter stehen. Es war für mich auch eine unglaublich schöne Zeit, jetzt all diese Wochen, jeden Tag morgens bis abends mit der Familie zu sein, mit den Kindern. Die Kinder profitieren davon unglaublich natürlich. Mein Mann ist auch normalerweise sehr viel unterwegs und jetzt sind wir einfach die ganze Zeit zusammen. Dazu kommt auch noch etwas, es ist einfach sehr persönlich, aber durch all diese Jahre, die ich irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich befinde mich in einem unglaublichen Schnellzug, wo ich einfach aus dem Fenster nichts sehen kann und ich verpasse eigentlich. Und die Arbeit, die wir leisten, das ist die Musik, und wenn du schon drin steckst, du kannst nicht einfach einen Job machen. Du gibst alles aus dich heraus, und ich habe über die Jahre jetzt bemerkt, dass es ist langsam leer in mir. Ich habe mir sogar Vorwürfe gemacht manchmal, wie ist das möglich, dass du die Musik gar nicht mehr empfindest oder gar nicht mehr liebst? Und das ist natürlich nicht wahr, weil ich kann jetzt in dieser Zeit, wenn ich etwas zu hören bekomme, auf dem YouTube oder irgendwie, dann kommen Tränen in meinen Augen. Das ist ein Zeichen für mich, dass ich die Liebe habe, aber ich habe einfach Übermüdung, und ich habe bis vor 10 Tagen vielleicht überhaupt das Gefühl gehabt, ich möchte nicht zurück, ich möchte mal meine Ruhe. Und jetzt fängt dann langsam etwas zu wachsen. Und ich glaube, ich muss das in mir sehr pflegen. Ich muss das wie eine kleine Pflanze wirklich mit schöner Musik wachsen lassen, damit diese Freude und die Frische und eben an Musik zu machen wieder zurückkommt. Von dem her, ich sehe diese Zwangspause eigentlich für mich persönlich sehr positiv, weil ich werde einfach die Zeit haben, mich zurückzufinden zu mir.
Das interessiert mich sehr, weil ich bin eigentlich, also ich bin Laien musikalisch, ich gehe regelmäßig ins Opernhaus. Und ich singe in einem ganz kleinen Laienchor. Weiter geht mein Wissen nicht. Was mich wahnsinnig interessiert, ist, Sie bilden im Graben, bilden Sie einen Klangkörper. Und das ist ein Körper. Also jede einzelne Person von Ihnen ist Teil von diesem Körper, um diesen Klangkörper, den wir dann hören als Publikum. Wir hören ja eigentlich, ich kann schon dann die Geige hören, wenn ich mich da sehr darauf konzentriere oder welches Instrument auch immer. Aber ich höre eigentlich diesen Körper. Und ich bin, darum erstaunt mich das ein bisschen, was Sie gesagt haben, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wer Teil von diesem Klangkörper ist, von diesem Klangkörper auch wieder genährt wird. Also das heißt, dass es eigentlich so etwas wie ein leichtes Burnout, das Sie vielleicht jetzt beschrieben haben, dass so etwas gar nicht, eigentlich nicht möglich sein sollte. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, das ist eine sehr schwere Frage, weil natürlich wird man auch ernährt durch die Musik, gerade von diesem Klangkörper, aber natürlich man muss wahnsinnig sehr viel reinbringen und investieren von eigenen inneren Kräften. Und zu einem Orchesterleben gehört nicht nur diese schöne Musik zu machen, das, was man von außen sieht. Es sind zwischenmenschliche Beziehungen, es sind ständige Schwierigkeiten und Probleme, die man auf Ort und Stelle lösen muss. Wir sind ja kein vorgeplantes Computer. Wir spielen und wir müssen ständig auf Veränderungen oder auf Schwankungen reagieren können. Und wenn das so ein großes Organismus ist, der aus 70, teilweise 80 gleichzeitig Gehirnen und Ohren besteht und verschiedenen Ausbildungen und verschiedenen ästhetischen Vorstellungen. Es ist auch Kampf. Es ist auch Kampf. Je nachdem, wo man sitzt, man hört dominante irgendeine andere Stimme. Als Stimmführer finde ich, das Schwierigste für mich in meiner Arbeit ist, dass ich eigentlich ständig Entscheidungen treffen muss, was ist für mich jetzt prioritär, wo ich mitgehe, mit dem, was ich von der anderen Seite vom Dirigenten höre, mit dem, was ich aus der Bühne höre, mit dem, was ich neben mir höre oder mit dem, was ich vor mir sehe als Dirigent. Das sind Entscheidungen und ich weiß auch nicht, wie oft treffe ich richtige Entscheidungen, wie oft treffe ich schlechte Entscheidungen. Und das ist eine sehr große Verantwortung. Also ich empfinde das als sehr große Verantwortung und das kann auch erschöpfend sein.
Und es gibt natürlich auch viel Stress in unserem Beruf. Also die Erwartungshaltung von Seiten der Dirigenten, von Seiten der Kollegen, des Publikums ist sehr hoch. Man muss jeden Abend seine Topleistung bringen, gerade die solistische Leistungen bringen. Sie werden jeden Abend wieder neu gemessen an dem. Und wenn mal was Kleines daneben geht, dann werden sofort vielleicht auch kleine Bemerkungen gemacht von den Kollegen. Und also man ist auf dem Präsentierteller. Und es gibt sicher Abnutzungserscheinungen in diesem Beruf, wie in jedem anderen auch, in dem man sehr exponiert ist.
Das ist wahrscheinlich für Streicher auch nochmal verschärft, weil es einfach sehr schwierig ist, diese Instrumente zu spielen und diese vielen Noten und es muss alles perfekt sein.
Ich finde, das ist sehr schwer. Ich bereite mich vor Monate im Voraus. Jetzt, als der Lockdown angefangen hat, habe ich gesagt, ja, super, jetzt habe ich Zeit, meinen Lohengrin für Juni zu üben. Ich habe tatsächlich 2 Wochen lang Lohengrin viel geübt. Jetzt, dann habe ich es weggestellt. Ich glaube, das kommt jetzt nicht. es braucht eine wahnsinnige Planung. Ich habe eine Liste gemacht von den Stücken, die ich bis Ende Saison im Orchester und auch kammermusikalisch spielen sollte. Das waren vielleicht mehr als 30 Stücke, jede von Dauer, ich weiß nicht, von 20 Minuten bis 3,5 Stunden. Und die Liste habe ich auf meinem Kleiderschrank gehängt. Ich habe notiert, was ich in welchem Monat üben soll, damit ich rechtzeitig fertig bin oder bereit bin. Die Liste habe ich vor 3 Tagen weggenommen. Zuerst habe ich angefangen, die Stücke zu streichen mit jeder Absage. Es ist viel Arbeit, es ist sehr schön. Ich hätte mir gewünscht, ich dürfte mehr wählen, wann ich wie viel arbeite, ehrlich gesagt.
Aber pro Stück, pro Aufführung geben Sie eigentlich immer das Beste. Mhm. Und das heißt auch, Sie geben alles. Und ich denke, so als Zuhörerin möchte ich wie etwas dazu beitragen können, auch dieses alles wieder zurückzugeben. Das kann ich ein bisschen natürlich mit dem Applaus, oder? Ein bisschen, dass ich Eintritt bezahle und anwesend bin, oder? Aber ich denke, dass Sie auch genährt werden, oder Ihr Körper, wenn Sie einen Klangkörper bilden und uns als Zuhörer das Beste liefern, dann finde ich, ein bisschen es unsere Verpflichtung, dass ihr Körper nicht darunter leidet, ihr einzelner Körper, weil wir wollen ja alles hören, wir wollen das alles, oder?
Ich möchte jetzt nicht, dass alles, was ich gesagt habe, so negativ klingt. Das ist tatsächlich so, besonders wenn wir oben sitzen. Das heißt, wenn Orchestergraben hochgefahren ist, wir spielen Mozart-Opern oder alle Barockproduktionen, und dann steht man am Ende des Stückes und man bekommt direkt diesen Applaus. Und jedes Mal schaue ich in den Saal und ich sehe diese begeisterten Gesichter und ich sehe, wie viel Freude die Menschen haben. Dann denke ich jedes Mal, wow, es lohnt sich, das zu machen. Die Leute wirklich genießen es wahnsinnig. Und natürlich, je besser die Vorstellung läuft, je zufriedener wir sind, desto mehr bekommen wir zurück.
Auch wenn es schmerzt, wollen wir diese unendliche Melodie unterbrechen, aber Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können die CD zu Hause weiterhören. Das waren Fabio Luisi und die Philharmonia Zürich, eine CD mit Vorspielen und Zwischenspielen zu Opern von Richard Wagner.
Ich möchte einmal eine hypothetische Frage stellen. Was würde, also es, ich muss vielleicht voraussetzen, es gibt ein psychoanalytisches Gruppenkonzept. Und das geht so, man sagt, also die Theorie ist, eine Gruppe, je heterogener eine Gruppe ist, die zusammen ein homogenes Verständnis dieser, einer Aufgabe hat, zum Beispiel ein Stück zu spielen, oder? Dann gibt es eigentlich das beste Produkt. Also wenn jeder in seiner Heterogenität sich entfalten kann, ohne dass es Machtspiele gibt, oder? Dann sollte eigentlich das optimale Produkt sein, das dann auch wieder nährend ist oder große Lust macht, oder? Darum, aber Sie haben, das geht nicht, weil Sie haben einen Dirigenten, der ist, also der übernimmt die Führung, oder? Sehe ich das richtig?
Ja.
Man kann nicht am Dirigenten vorbeispielen, auch wenn man vielleicht möchte. Jetzt diese, doch noch die doch noch die hypothetische Frage, was würde passieren, wenn Sie ohne Dirigenten ein Stück vorbereiten würden?
Es würde einfach mehr Zeit brauchen, viel mehr Probenzeit. Und es würde natürlich viel mehr Diskussionen geben, wenn man alle Voraussetzungen hätte. Es gibt ja Orchester, die das probieren. Es gibt Orchester, die ohne Dirigenten spielen. Die versuchen, so basisdemokratische Ansätze zu haben. Die spielen fantastisch, weil jeder wirklich vom ersten bis zum letzten Pult mit voller Engagement und Leidenschaft dabei ist. Aber es ist natürlich in einem Betrieb wie einem Opernhaus, wo jeden Abend eine andere Oper gespielt wird, überhaupt nicht machbar. Man bräuchte viel mehr Zeit. Ja, es ist hauptsächlich ein Zeitfaktor.
Also es kann nicht an eine Institution gebunden sein, oder?
Ja, es sei denn, diese Institution wäre bereit, dass man, es wäre ein vollkommen anderes System. Man könnte dann vielleicht nur eine Oper pro Monat spielen. Man bräuchte viel mehr Probenzeit, man müsste viel mehr Rücksicht nehmen. Und in einem Opernhaus ist ja ein Orchester, ist ja nur ein kleiner Teil des ganzen Opernbetriebes. Also wir merken auch immer wieder in unserer Arbeit, wie unterschiedlich jetzt unsere Kollegen, sagen wir im Tonhalle-Orchester oder in anderen Sinfonieorchestern, die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten. Es wird auch viel mehr Rücksicht auf sie genommen, weil sie sind ja der Hauptbestandteil des Tonhalle-Orchesters, ist das Tonhalle-Orchester. Im Opernhaus ist das Orchester nur ein Teil, ein wichtiger Teil, aber doch nur ein Teil. Und wir müssen uns natürlich einfügen in ganz viele Sachzwänge. Wenn halt Bühnenproben sind, dann muss das Orchester da sein, weil die Bühne braucht uns, um zu proben. Und da haben wir natürlich als Opernorchester schon noch auch eine Besonderheit, einen Unterschied zu Sinfonieorchestern oder Kammerorchestern.
Wenn man als selbstständiges Orchester mit viel Zeit das alles so erarbeiten würde, dass man wie ein Kammermusikorganismus zusammenspielt, das heißt, man spielt zusammen, weil man aneinander hört und man weiß gerade, alle sind informiert, wo wir mit welchem Solisten aus dem Orchester gehen oder was wir machen. Qualitativ würde das sehr viel bringen. Vielleicht würde das auch wahnsinnig Spaß machen, den Musikern viel mehr
Raum zu geben.
Eigene Entscheidungen, also selber zu spielen und nicht geführt zu werden. Die andere Gefahr ist natürlich, dass wenn man einen Monat lang nur ein Stück spielt, wird man einfach dann müde vielleicht. Und dann in der Vorstellung, in der ersten vielleicht gibt man alles und in der zweiten ist man schon irgendwie, ich weiß es nicht.
Das wäre auszuprobieren, oder?
Das wäre auch zu probieren, aber ich glaube nicht, dass so ein Experiment je möglich wird.
Ich glaube, es gibt auch noch ein anderes grundsätzliches Problem. Es braucht Führung. Und wenn der Dirigent nicht da ist, muss jemand anders die Führung übernehmen. Und das heißt, es wird irgendwie, die Verantwortung wird nur verlagert. Das heißt, den Einsatz gibt dann der Konzertmeister. Dann schauen anstatt den Dirigenten, schauen alle den Konzertmeister an. Es können nicht alle anfangen zu spielen, wann sie wollen. Dann wird man nie zusammenspielen können. Das heißt, Orchester sind sehr hierarchisch organisiert. Es gibt den Dirigenten, es gibt die Stimmführer. Und das ist alles sehr, sehr genau austariert, wer was, welche Möglichkeiten und welche Einflussmöglichkeiten hat. Und wenn man jetzt den Dirigenten wegnimmt, dann muss man automatisch diese Führungsverantwortung irgendwo anders hingeben. Das heißt, es wird irgendwie nur verlagert. Aber die Idee, dass alle basisdemokratisch jetzt so spielen könnten, wie sie es gerade wollen, wird leider nicht funktionieren.
Ich habe gehört, Sie spielen zusammen auch in einem Quartett. Ja, wie verhält sich das im Unterschied zu ihrer Spielweise im Quartett. Also der Klangkörper, ihr eigener Körper, ihre eigene Interpretation, ihr eigenes Ich. Sie bringen ja immer ihr Ich mit, oder? Und das ist am Dienstag um 20 Uhr anders als am Mittwoch um 13 Uhr.
Vielleicht.
Ja.
Ja. Im Quartett hat man natürlich viel mehr Eigenverantwortung und Möglichkeiten, sich auszudrücken. Das ist ein 100% durch 4, das macht 25. Und wenn man ein 100% durch 150 mitgeteilt und im Opernhaus teilt, dann hat man viel weniger Einfluss auf das Ganze. Im Quartett gibt es auch die Möglichkeit, viel mehr demokratischer zu gehen und Sachen zu diskutieren und auch nicht einverstanden sein. Ich kann ja nicht in einer Opernhausprobe dem Dirigenten sagen, das finde ich keine gute Idee. Nein, weil so und so. Ja, das würde nicht gehen. Da muss man eigentlich gehorchen. Vielleicht kann man manchmal in der Pause etwas diskutieren. Und im Quartett ist es schon anderes. Und letztendlich auf der Bühne bist du dann auch alleine und du spielst deine eigene Stimme und du hörst und liest. Wahnsinnig wichtig. Jede Stimme ist wichtig und gemeinsam bilden wir etwas. Und ich habe immer das sehr genossen, dass ich Kammermusik wie und Orchester hatte, weil das, diese Abwechslung ist schon positiv.
Also was mich auch noch interessiert, Sie müssen auch darauf nicht antworten, wenn Sie nicht wollen, aber wenn Sie gehorchen müssen, oder diesem Diktat des Dirigenten, das ist so, dann müssen Sie, also das ist in jeder Institution so, das ist ja nicht nur im Opernhaus oder wenn man in einem Orchester spielt, ein Teil von ich bin ja Psychoanalytikerin, ich darf darüber reden, ein Teil von ich muss exkludiert werden. Oder die eigene Meinung oder vielleicht auch die eigene Wut auf irgendjemand oder irgendetwas. Was machen Sie mit diesem Teil? Mit diesem inneren Teil? Was machen Sie? Entsorgen Sie den? Oder gehen Sie trinken? Oder machen Sie die Faust im Sack?
Also wirklich Wut auf einen Dirigenten kann ich mich jetzt nicht wirklich daran erinnern. Aber es ist natürlich schon aus meiner Sicht nicht so, dass der Dirigent alles diktieren kann. Er kann in den Proben, hat sehr viele Einflussmöglichkeiten. Am Abend, wenn die Show läuft, hat das Orchester auch ein bisschen, kann es durchaus einen eigenen Weg suchen. Und meiner Meinung nach sind auch gerade die guten Dirigenten die auch dem Orchester zuhören. Und die schlechten Dirigenten sind die einfach ihre Vorstellung durchdirigieren, egal ob das, was sie jetzt hören, dem entspricht, was sie eigentlich mit ihrem Dirigat aussagen. Also ich denke, es ist vielmehr auch eine Wechselwirkung mit guten Dirigenten und guten Orchestern möglich, als man sich das allgemein vorstellt.
Ich meine jetzt auch nicht nur in Bezug auf den Dirigenten oder auch in Bezug auf den Nachbarn, der vorne, der hinten, in Bezug auf sich selber, hat man gerade Lust oder keine Lust? Kann man diese Anpassung machen? Macht man sie nicht oder macht man sie gern? Ich möchte es ein bisschen breiter fassen.
Ich glaube, man muss immer mit Güte und mit dem offenen Herzen bleiben. Mhm. Einfach wirklich gut. Je mehr man sich ärgert über etwas, desto schlechter einem geht.
Mhm. Also und desto schlechter spielt man selber.
Ja, ich habe die Phase auch durchgemacht. Eigentlich muss man wirklich nur das Gute und das Entschuldigende und Positive in sich kultivieren.
Vielleicht wollen wir bei dieser Gelegenheit einen Ausschnitt aus eurer jüngsten CD hören, nämlich dem Streichoktett des erst 16-jährigen Felix Mendelssohn, eine CD, die ihr gemeinsam mit dem finnischen Quartett Metaphor aufgenommen habt. Thank you. Die Sommerpause ist jeweils 6 bis 7 Wochen. Wie ist das, wenn ihr euch normalerweise dann wieder trefft in normalen Jahren? Wie schnell kann man sich wieder aufeinander einstimmen, aufeinander einschwingen? Ist das ein langer Prozess?
Ich glaube, das geht normalerweise relativ schnell nach der Sommerpause. Es ist natürlich so, dass wir nicht 7 Wochen lang die Instrumente nicht in der Hand hatten. Also jeder weiß ganz genau, wie viel Zeit er braucht, um sich wieder auf seinem Instrument fit zu machen. Manche Kollegen machen überhaupt gar keine Pause, sondern spielen noch auf Sommerfestivals. Ich habe das auch gemacht, als ich jünger war. Inzwischen ist mir die Sommerpause schon auch wichtig, auch für neue Kräfte zu sammeln. Aber jeder weiß ganz genau, ich brauche so und so viel Zeit. Ich brauche 1, 2, 3 Wochen, bevor die Saison anfängt, um wieder fit zu werden. Und die ersten Proben, ja, es braucht vielleicht ein paar Tage, bis man sich wieder aneinander gewöhnt hat. Aber das geht eigentlich dann relativ schnell.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe nie das Gefühl gehabt nach der Sommerpause, dass etwas irgendwie anders ist als vorher. Wie für mich diese Zeit verlaufen ist, ich habe einfach wirklich mit wahnsinnig viel Energie und Lust habe ich angefangen, die Sachen zu machen, die ich eben gezwungen war, immer auf Warteliste zu setzen. Ich habe sogar Sachen gemacht, die irgendwie alte Briefe nochmal durchlesen und sortieren und Fotoalben machen und auch von meinen Urgroßmüttern, die Fotos, die ich aus Armenien oder aus Russland mitgebracht habe, sind alle jetzt schön in einem Fotoalbum. Und Fotoalben für meine Kinder, etwas, was ich sehr gerne mache. Und in der letzten Zeit hatte ich immer weniger Zeit, das zu machen. Sogar so, wenn ich einmal im Jahr schaffe, das ist gut. Was Ilja und ich uns gönnen, mein Mann und ich, eigentlich jeden Tag spielen wir einige Leclerc-Duos auf Barockinstrumenten, und das macht wahnsinnig Spaß, und das macht auch Spaß, dass man einmal etwas spielt, was man nicht lernen muss, sondern etwas, was man machen möchte.
Also eine Art kreative Quarantäne.
Ja, ich lese sehr viel die Sachen. Ich habe mal eine sehr schöne Ausgabe von Krieg und Frieden von Tolstoi gekauft vor Jahren, und ich habe das Buch mit 16 gelesen, dann habe ich gesagt, irgendwann lese ich das wieder mal, vielleicht als ich pensioniert bin. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das wieder zu lesen. Und ich habe vor, sehr viele auch Bücher über die Musik zu lesen. vielleicht schaffe ich die Harmonielehre von Schönberg und ich möchte einige Bücher über historische Aufführungspraxis zu lesen. Ich glaube, das alles kann mich wahnsinnig nähren und besser vorbereiten für die Arbeit, wenn sie wieder zurückkommt, die Musik.
Also eine Krise, die durchaus ihre guten Seiten hat. Janet, glaubst du, dass wir nach Corona andere Menschen sind? Oder siehst du das anders, pessimistischer?
Ja, ich bin nicht eine Vertreterin von diesen, die einer Krise etwas Gutes abbringen können, weil eine Krise ist immer etwas Schmerzhaftes, in welchem Sinn auch immer. Also uns, wir sind ja da in der Schweiz noch gut aufgehoben, aber es gibt viele andere in der Schweiz, die nicht gut aufgehoben sind. Also eine Krise ist immer ein Gewalt, ein Fluss von außen. Es spielt mir keine Rolle, wie groß diese Gewalt ist, aber das ist in meinen Augen nie ein Motor für eine positive Veränderung. Ich finde, positive Veränderungen sollten wir ohne solche Einwirkungen machen können. Und was mir das zeigt, Corona ist für mich in dem Sinn, wird so wahnsinnig vieles sichtbar, was eigentlich bis jetzt immer wie unter einem Deckel gehalten werden konnte, indem man konsumiert und rausgeht und sich unterhaltet und so, oder? Da kann man vieles an persönlichen Ungestimmtheiten oder Aggressionen oder was auch immer, kann man verdünnen. Und jetzt mit dieser Abgeschlossenheit kann das auch sehr explosiv werden. Und bei vielen ist das auch sehr explosiv geworden. Damit zeigt für mich die Corona-Krise eigentlich eher auf, was da subkutan alles schon vorhanden ist, oder? Das wie abgedämpft, abgefedert werden konnte, eben auch durch Konsum und so.
Aber ist das nicht auch eine Chance, weil Sie sagen, Sie sehen nichts Positives darin, dass wir das jetzt sehen, was schon länger da ist?
Ja, das stimmt schon. Ich bin vielleicht im Ganzen ein bisschen pessimistisch, da zu denken, dass wir jetzt unser Verhalten verändern werden, dementsprechend. Also ich glaube, also das ist ein bisschen blöd, über das Glauben zu reden, aber ich habe da meine Bedenken. Es ist viel einfacher, ganz schnell wieder zurück in den bestehenden Alltag zu gehen, wo das halt alles irgendwie funktioniert hat, oder? Anstelle sich ganz grundlegende Gedanken zu machen.
Ich möchte doch vielleicht ein bisschen naiv bleiben in dieser Frage. Ich finde, es ist wieder sehr, sehr persönlich, was ich sage. Aber ich habe gefunden, in all diesen letzten Jahren habe ich gefunden, die Welt geht zu rasch. Die Menschen, die haben keine Zeit, mal innezuhalten, mal sich Gedanken zu machen. Es ist gerade dieser Konsum, das ärgert mich. Dass die Menschen denken nur, dass sie müssen nur konsumieren und sie müssen nur aktiv sein, nur arbeiten, nur. Ich glaube, diese Entschleunigung ist etwas sehr Wichtiges. Und ich hoffe, dass die Leute dann daraus irgendwelche Konsequenzen doch ziehen können. Etwas Positives für sich.
Aber da müssen sich ja die Strukturen ändern. Wenn ich jetzt nochmals zurückgehe und sage, Sie produzieren als Orchester einen Klangkörper für uns im Publikum, der wunderbar ist, aber gleichzeitig beginnt auch Ihr Körper, Ihr eigener Körper darunter zu leiden. Ich bin Ihrer Meinung auch, oder mit dem Entschleunigen, dass das eigentlich wahnsinnig sinnvoll ist und dass wir das beibehalten sollten, können, müssen, dürfen.
Claudius, hast du noch Wünsche für die Zukunft, Hoffnungen? Befürchtungen?
Ja, also ich bin grundsätzlich eher optimistisch als pessimistisch, aber natürlich, ich glaube, wenn man sich das anschaut, ist die Gefahr ist natürlich, dass wir schnell wieder in alte Fahrwasser reinkommen. Vielleicht braucht es einfach immer mal wieder so einen Schuss vor den Bug für die Menschheit, um Sachen zu realisieren, um sich Fragen zu stellen, worauf kommt es wirklich an, was ist uns wirklich wichtig? Ein Wort, das oft gefallen ist in den letzten Wochen, ist das Wort Demut. Wir werden wieder bescheidener. Wir sehen, wir können nicht alles kontrollieren und sollen uns freuen an den Sachen, die wir tun können, wenn wir sie wieder tun können.
Also ich freue mich wenn die Maßnahmen vorbei sind, und da finde ich Kultur unbedingt notwendig, dass wir vielleicht uns überlegen als Zuhörer vom Open House, dass wir Oper nicht nur konsumieren, sondern dass wir uns viel mehr auch berühren lassen von Musik, und dass wir uns erlauben, wirklich einzutauchen in diesen Klangkörper. Das finde ich unwahrscheinlich kathartisch und auch erfüllend. Und ich würde mir jetzt doch auch wünschen, dass ich als Zuhörerin so etwas auch zurückgeben kann, dass es fühlt, dass es die, die sich jetzt entleeren, auch gefühlt werden.
Danke. Ja, ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen, Anahit, Claudius und Jeanette, fürs Kommen. Merci. Für Ton und Schnitt war Raphael Patschurek verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Bohmner.